Deutschlandfunk, eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Der arabische Frühling kommt heute in die sudanesische Hauptstadt Khartoum. Dort unterzeichnen Militärs und zivile Opposition in diesen Minuten ein Abkommen über eine Übergangsregierung und freie Wahlen in 3 Jahren. Doch über einer im besten Fall demokratischen Zukunft liegen die Schatten der blutigen Vergangenheit. Wir sprechen gleich über ihre Aufarbeitung. Wir berichten danach über einen Bündniswechsel im Jemen, der die Frage nach einer dauerhaften Teilung des seit fast 30 Jahren wiedervereinigten Landes wieder in den Mittelpunkt rückt. Mit der Klinik auf Schienen geht es dann in die ländlichen Regionen Südafrikas und wir schauen auf das Freihandelsabkommen der EU mit dem Wirtschaftsblock Mercosur, das in Südamerika wieder in Frage gestellt wird. Es liegt ein Hauch von Demokratie in der Luft, wenn an diesem Freitag der Militärrat im Sudan und Vertreter der Protestbewegung ein Abkommen zur Machtübergabe unterzeichnen. Monatelang hatten beide Seiten nach dem Sturz von Diktator Omar al-Bashir im April verhandelt, begleitet von einer Welle der Gewalt. Doch jetzt soll das Militär Macht an einer Übergangsregierung abgeben. Auch freie Wahlen sind 2022 geplant. Sollte es dazu kommen, wäre das eine Zäsur in der von Kriegen gezeichneten Geschichte des Landes. Hunderttausende Menschen sind im Darfur-Krieg ums Leben gekommen. Bis heute ist der Konflikt zwischen der für mehr Mitsprache kämpfenden schwarzafrikanischen Bevölkerung und den regierungsnahen arabischen Janjaweed-Milizen nicht gelöst. Über den heutigen Neuanfang liegen also die Schatten der Vergangenheit, zu denen auch die Frage nach Ex-Diktator al-Bashir gehört. Annette Weber ist Sudan-Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Sie habe ich vor der Sendung gefragt, wie wichtig den beteiligten Akteuren diese geschichtliche Aufarbeitung ist.
Das ist eine gute Frage und das wird sehr unterschiedlich beantwortet, wenn man sich quasi die unterschiedlichsten Gruppierungen ansieht. Sicherlich ist die Aufarbeitung der Gewalt eine drängende Frage, die sich vor allem den damals friedlich Demonstrierenden stellt. Die Chefverhandler der Demokratiebewegung haben im Augenblick allerdings mehr damit zu tun, sowohl quasi die letzten Schritte vor der Unterzeichnung des Vertrags mit dem militärischen Teil, als auch Kompromisse zu finden mit der bewaffneten Bewegung in Darfur und den Grenzregionen zum Südsudan. Das heißt, im Augenblick ist die Konzentration nicht so sehr auf die Aufarbeitung bei denen, die letztendlich jetzt quasi mit der Übergangszeit beginnen wollen, aber natürlich der wichtigste Punkt für die, die letztendlich diese Veränderungen durch ihre Demonstrationen mit vorangebracht haben.
Aber es gibt Schritte zur Aufarbeitung. Parallel zum Start der neuen Regierung startet auch ein Korruptionsprozess gegen den früheren Machthaber al-Bashir. Welche politische Bedeutung messen Sie diesem Prozess bei?
Das ist natürlich ein Schattenprozess, der letztendlich nur geführt wird, um überhaupt was zu tun. Dahinter steht eher das Interesse der TMC, also der militärischen Seite, zu sowas wie einer Normalisierung mit Bashir zu kommen, weil die wirklich großen Themen, die aufgearbeitet werden müssten, Menschenrechtsverletzungen sowohl in Darfur als auch im Zentrum, da sind ja viele derer, die jetzt Teil der Übergangsregierung auf der militärischen oder auf der Sicherheitsseite sind, selbst impliziert. Das wollen die natürlich nicht, von daher ist das meiner Ansicht nach jetzt erstmal einfach quasi der Versuch, Recht und Gerechtigkeit walten zu lassen, um nicht an die wirklich wichtigen Themen zu gehen.
Es ist aber auch keine Siegerjustiz in dem Sinne.
Nee, es ist nicht. Keine der TMC-Seite des Militärrates, weder die Armee noch die RSF von Hamiti oder der Geheimdienst waren ja jemals unabhängig von Bashir oder vom System Bashir. Das heißt, das sind Leute, die letztendlich aus dem alten Regime kommen und sich sicherlich jetzt nicht vollkommen unabhängig von dem, was in den letzten 30 Jahren an Menschenrechtsverletzungen passiert ist, selbst sehen.
Sie haben einige Namen genannt. Auf Seiten des Militärs ist nach dem Sturz ein paramilitärischer Befehlshaber zum wichtigen Machtfaktor geworden, General Hemeti. Mit ihm hat die Demokratiebewegung verhandelt, aber der Mann ist auch umstritten. Er wird unter anderem für ein Massaker vor wenigen Wochen verantwortlich gemacht. Ist mit solchen Personen der Aufbau einer Demokratie überhaupt zu machen?
Das ist wirklich die entscheidende Frage. Hamiti ist im Augenblick, ich würde sagen, der stärkste Mann im Sudan. Nicht nur, weil er durch seine paramilitärische Organisation vielleicht sogar stärker ist als das Militär, also sehr viele Männer unter Waffengewalt hat, auch die in der Peripherie sehr, sehr stark ist, also dort letztendlich auch Stimmen für sich gewinnen kann. Er selbst kommt aus Darfur, sieht sich quasi deswegen auch auf Seiten der Demonstrierenden, weil er sich als Marginalisierter des Zentrums sieht. Aber er ist absolut das Gegenteil eines, oder bislang zumindest hat er nicht gezeigt, dass er irgendwie weder demokratische Interessen vertritt, noch sich an Recht und Gesetz hält. Also Hamidi ist ja nicht nur unter anderem mitverantwortlich für das Massaker im 3. Juni in Khartoum, sondern kommt ja letztendlich aus einer gewaltvollen Geschichte der Janjaweed in Darfur. Ob es möglich ist, mit jemand wie ihm zu einer Demokratisierung zu kommen, ist eine schwierige Frage. Ohne ihn wird im Augenblick im Sudan allerdings nichts passieren können. Und von daher halte ich die Idee, ihn einzubinden in eine starke Regierung, für die bessere Idee, als ihn quasi das alles übernehmen zu lassen. Also sicher wird Hamidi eine enorme Herausforderung für diese Übergangszeit und was danach kommt, darstellen.
Starke Einbindung in eine neue Regierung, das würde aber auch bedeuten, dass tatsächlich die juristische Aufarbeitung der Vergangenheit komplett brach liegen würde.
Das ist auch eine wichtige Frage. Also das ist natürlich jetzt auch mit der neuen Verfassung die Frage, wann sollen denn Systeme aufgebaut worden, die es vorher nicht gab. Es gab keine unabhängige Justiz in diesem Sinne. Das wird natürlich Zeit brauchen. Und dazu würde ich im Augenblick sagen, ist die Gemengelage in dieser Übergangsregierung keinesfalls so, dass man davon ausgehen kann, dass sich alle darauf einigen, wessen Straftaten denn jetzt aufgearbeitet werden müssen. Also von daher würde ich davon ausgehen, dass das eher ein langwieriger Prozess ist, bevor man eine unabhängige Justiz aufgebaut hat, bevor es eine Besetzung des Justizministeriums gibt und die Fälle überhaupt bearbeitet werden können. Und ich sehe nicht, dass in den nächsten Wochen oder Monaten einzelne Personen aus der derzeitigen Übergangsregierung vor Gericht gestellt werden.
Der Aufbau einer unabhängigen Justiz, sagen Sie, braucht viel Zeit. Es gibt aber eine andere Justiz, eine internationale unabhängige Justiz, die sich für die einstigen Machthaber im Sudan sehr interessiert. Das ist der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag. Wäre das eine Möglichkeit, um die Aufarbeitung voranzubringen, voranzutreiben, dass man zum Beispiel den ehemaligen Machthaber Bashir vor den Internationalen Strafgerichtshof stellt?
Ich denke, es ist eine realistische Möglichkeit, wenn man jetzt quasi die Strafbarkeitsfrage betrachtet. Ob er ausgeliefert wird, ist eine ganz andere Frage. Und das war jetzt schon interessant zu beobachten im Sudan, dass sich auf einmal, als es den Haftbefehl gegen Bashir gab, auch ganz starke Gegner von Bashir gegen diesen Haftbefehl gestellt hatten, weil sie den als Angriff auf ihre Souveränität gesehen haben. Und ich denke, was wir die letzten Jahre beobachtet haben, ob das Kenia war oder eben Sudan, es ist nicht unbedingt davon auszugehen, dass jemand Bashir jetzt aus dieser neuen Übergangsregierung ausliefern wird. Ich glaube nicht, dass er auf Dauer im Sudan bleiben kann. Ich sehe seine Zeit in Den Haag kommen, aber ich glaube nicht, dass es in den nächsten 3 Jahren passiert.
Die Vergangenheitsaufarbeitung im Sudan, das waren Einschätzungen der Politikwissenschaftlerin Annette Weber von der SWP in Berlin. Dass der Bürgerkrieg im Jemen immer wieder neu entflammt, hat viel mit ausländischen Mächten zu tun. Sie machen das heruntergewirtschaftete Land seit mehr als 100 Jahren zum Spielball ihrer Interessen. Vor allem Saudi-Arabien hat sich militärisch massiv in den aktuellen Konflikt eingeschaltet, zugunsten des international anerkannten Präsidenten Hadi, der das südjemenitische Aden zu seiner Machtbasis gemacht hat. Hadis Hauptgegner sind die dem Iran nahestehenden Houthi-Rebellen, die Hauptstadt Sana'a seit gut 5 Jahren kontrollieren. Doch nun befindet sich das Bündnis um Hadi in Auflösung. Die bislang mit ihm kämpfenden südjemenitischen Separatisten haben in Aden strategisch wichtige Punkte erobert. Fast 30 Jahre nach der Wiedervereinigung wird damit eine erneute Teilung des Landes wahrscheinlicher. Jürgen Striak mit den Hintergründen.
Am 1. August versammeln sich Separatistenoffiziere im El-Jala-Camp unweit der Hafenstadt Aden, um sich eine Militärparade von Kadetten anzuschauen. Plötzlich schlägt eine Rakete ein. Der Moment der Explosion ist in einem Video zu sehen. Verletzte krümmen sich am Boden, sie stöhnen, schreien. Stühle mit roten Polstern liegen zwischen den Trümmern. Mindestens 40 Menschen sterben. Die Toten werden mit Fahnen des sogenannten südlichen Übergangsrates zugedeckt. Der Rat vertritt ein Bündnis von Kräften, die die Abspaltung des Südjemen vom Rest des Landes zum Ziel haben und einen eigenen Staat gründen wollen. Unterstützt wird der Rat von bewaffneten Milizen. Die größte unter ihnen heißt Security Belt Forces, Sicherheitsgürteltruppe. Die angegriffene Militärparade wurde von ihr ausgerichtet. Die Verantwortung für den Raketenangriff übernehmen unmittelbar danach die Houthi-Rebellen aus dem Nordwesten des Landes. Die Operation sei ein Präventivschlag gegen die Feinde gewesen, erklärt einer ihrer Sprecher in einem Propagandavideo. Die Aufständischen von der Houthi-Volksgruppe werden vom schiitischen Iran unterstützt. Vor gut 4,5 Jahren vertrieben Houthi-Milizen die Regierung von Abd Rabbu Mansur Hadi aus der Hauptstadt Sanaa. Seitdem gilt Aden im Süden als provisorischer Regierungssitz. Bekämpft werden die Houthis von einem Zweckbündnis verschiedener Kräfte. Zu ihm gehören die Armee der Regierung, aber auch Kämpfer, die der Islah-Partei nahestehen, die von der jemenitischen Muslimbruderschaft dominiert wird. Unterstützt wird das Bündnis von einer sunnitisch-arabischen Militärkoalition unter Führung Saudi-Arabiens, zu der maßgeblich auch die Vereinigten Arabischen Emirate gehören. Zu dieser Anti-Houthi-Front gehörten bislang auch die südjemenitischen Separatisten. Und die glauben den Houthis nicht, dass sie den Raketenangriff verübt haben. Für die Separatisten stecken die Hadi-Regierung und die Islah-Partei dahinter. Eine Woche nach dem Raketenangriff werden 11 der Getöteten begraben. Unter ihnen ein prominenter Brigadegeneral. Ein Mann zeigt auf die vielen Menschen, die den Särgen folgen.
Das ist eine Volksbewegung, die man nicht aufhalten kann, außer durch einen Sturz der Hadi-Regierung. Der Tod des Brigadegenerals hat uns erschüttert. Die Regierung hat ihn getötet.
Der Separatistenfunktionär Said El-Yahri drückt aus, was viele Menschen im Südjemen besonders nach dem Raketenangriff empfinden.
Wir wollen unsere Würde zurück, unseren südjemenitischen Staat. Wir haben genug Statements gehört, jetzt müssen wir endlich handeln.
In den Tagen danach besetzen Separatistenmilizen den Präsidentenpalast in Aden, weitere Gebäude der Regierung sowie alle ihre Militärcamps. Seit vielen Jahren streben Kräfte im Südjemen die Gründung eines eigenen Staates an, so wie er bis 1990 existierte, als Nord und Süd sich vereinigten. Der Wunsch nach erneuter Unabhängigkeit war im Süden nie verschwunden. Im Gegenteil, in den vergangenen Jahren wurde er stärker. Und der Raketenangriff auf die Militärparade machte die Separatisten nur noch entschlossener. Dieser Angriff sei Teil eines Planes, mit dem die Islah-Partei die Eroberung von Aden erreichen und die Abspaltung des Südjemen verhindern wolle, sagt Hani Ali Barik, Vizepräsident des südlichen Übergangsrats. Die Regierung des Jemen müsse Aden nun unverzüglich verlassen und die Macht an den südlichen Übergangsrat übergeben, fordert Ratsmitglied Mansur Saleh. Die Separatisten verabscheuen im Grunde alles, was aus dem Norden kommt. Die Hadi-Regierung, die Islah-Partei wie auch die Houthi-Rebellen. Unterstützt werden die Separatisten von den Vereinigten Arabischen Emiraten, die ein strategisches Interesse am Südjemen haben. Die Emirate wollen dort die Handelsrouten vor der Küste sichern. Sie wollen den ungehinderten Zugang zum Hafen von Aden und haben es vermutlich auch auf den Reichtum an Bodenschätzen abgesehen. Was die Emirate aber besonders mit den Separatisten verbindet, ist die Abneigung gegen die islamistische Islah-Partei. Die Emiratis haben die Separatisten in den vergangenen Jahren finanziert und bewaffnet. Sie haben im Süden des Landes Militärstützpunkte errichtet und in geheimen Gefängnissen Gegner gefoltert. Mancher Beobachter sprach schon vom Südjemen als einem Protektorat der Emirate. Die Islah-Partei ist allerdings ein Partner Saudi-Arabiens beim Kampf gegen die Houthi-Aufständischen, während die Saudis die Separatisten neuerdings bekämpfen. Gleichzeitig wird einmal mehr deutlich, dass Saudi-Arabien und die Emirate verschiedene Wege im Jemen gehen. Das Zweckbündnis gegen die Houthis bröckelt. Das sei das Brisante an der neuen Situation, meint Völkerrechtsexperte Adel El-Massani.
Saudi-Arabien hat den Krieg verloren und auch seine Verbündeten, die Regierung des Jemen und das jemenitische Volk. Die Saudis haben keine plausible strategische Vision mehr. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben Saudi-Arabien hintergangen, das jetzt immer weiter im Sumpf versinkt.
Die Vereinigten Arabischen Emirate haben im Jemen-Krieg die Seiten gewechselt. Jürgen Striak über die Folgen. Mit einer Fläche von etwas mehr als 1 Million Quadratkilometern zählt Südafrika bei weitem nicht zu den größten Ländern des Globus, sondern reiht sich ein zwischen Kolumbien und Mali. Und doch ist die Weite des Landes eine der größten Herausforderungen für den südafrikanischen Staat. Das gilt vor allem für die medizinische Versorgung, deren Unterschiede zwischen Stadt und Land dramatisch sind. Seit einem Vierteljahrhundert fährt daher der Pelopepa, der Zug der Gesundheit, durchs Land, um medizinische Hilfe zu leisten. Jana Gent über eine Klinik auf Schienen.
Der Pelopepa fährt ein, der Zug der Gesundheit oder Zug der Hoffnung, wie er auch gerne in Südafrika genannt wird. In Tzaneen, einer Kleinstadt im ländlichen Norden Südafrikas, warten schon hunderte Menschen am Bahnsteig. Viele sind stundenlang gelaufen oder haben auf dem Bahnsteig geschlafen. Ein 69-Jähriger sieht nicht mehr gut. Er hofft, eine Brille zu bekommen. Wir warten schon seit 1 Uhr morgens und erst um 7 macht die Klinik auf. Aber das Warten lohnt sich, weil die Behandlung bezahlbar ist. An den Waggons außen hängen die Lesetafeln. Ein Stuhl für den Sehtest steht in einigem Abstand davor auf dem Bahnsteig. Der Mann tut sich schwer und verrät, dass er schon seit Jahren unscharf sieht. Dass er bisher in keine Klinik gegangen ist, liegt aber nicht nur am Geld, meint Augenärztin Londeka Zulu. Ich glaube, das hat oft mit dem niedrigen Bildungsstand der Leute zu tun. Und dann sind die meisten Augenbeschwerden nicht schmerzhaft, also sehen viele keinen Grund, warum sie ihre Augen testen lassen sollten. Seine Brille wird ruckzuck an Bord fertig gemacht. Das dauert gerade mal eine Stunde und kostet ihn umgerechnet 2 Euro. Sogar dann, wenn, wie die Ärztin sagt, es etwas schwierig ist, wenn die Gläser deutlich unterschiedliche Stärken haben. Gut 50.000 Brillen werden jedes Jahr in der Bahn angefertigt. Die Augenklinik ist aber nicht der einzige Pluspunkt des Zuges. Auf jedem der insgesamt 19 Waggons steht außen in großen Buchstaben, was sich darin befindet. Es gibt eine Apotheke, fachärztliche Abteilungen für Allgemeinmedizin, Psychologie und Krebsheilkunde, eine Röntgenstation und eine mobile Zahnklinik. Kefilua Mamba ist eine der Zahnärztinnen.
Because of the need that I saw.
Ich sehe die Notwendigkeit. Ich habe in einer Praxis gearbeitet. Das war aber nicht so schön wie hier im Zug. Die Menschen hier wissen zu schätzen, was wir tun. Alles wird direkt an Bord behandelt. Noch am selben Tag ist das meiste erledigt. Nur wenn große Operationen nötig sind, müssen die Ärzte an Kliniken verweisen. Zu den Patienten gehören längst nicht mehr nur schwarze Südafrikaner. Auch Weiße müssen mitunter rechnen. Wenn man zur örtlichen Zahnklinik geht, zahlt man bis zu 7 Euro, selbst wenn man arbeitslos ist. Dort wartet man den ganzen Tag und dann ziehen sie nur einen Zahn. Hier bezahlt man 60 Cent und sie ziehen dir, wenn es sein muss, gleich 3 Zähne. Finanziert wird der Zug von der Staatsbahn Transnet, von der Universität Johannesburg und von Sponsoren, Pharmakonzernen zum Beispiel und Privatleuten aus aller Welt. Er fährt in alle Ecken Südafrikas, überall dorthin, wo Kliniken entweder chronisch überlastet oder weit entfernt sind. Auch Lisbeth Chai ist nach Tzaneen gekommen. Sie hat ihre 8-jährige Tochter dabei. Bridget hat immer wieder gesagt, dass ihr Zahn wehtut. Über ihre Schule habe ich von der Zugklinik erfahren. Sie haben mir gesagt, wir können uns im Zug für wenig Geld behandeln lassen. Kefilua Mamba sortiert ihre Instrumente. Zahnspiegel, Sonde und Bohrerbox. Sie schaut sich Bridgets Zähne an, hat aber keine gute Nachricht.
Bridget is complaining about her last upper molar.
Bridget klagt über Schmerzen in einem Backenzahn oben links und er ist voller Karies. Wir können den Zahn nicht retten, er muss raus. Lange wird nicht gefackelt. Das Motto lautet gesagt, getan, auch wenn es natürlich kein Spaß für das Mädchen ist. 9 Monate im Jahr ist Zahnärztin Kefiloa Mamba im Pelopepa unterwegs. Sie ist eine von 22 Crewmitgliedern. Medizinstudenten kommen zeitweise als Verstärkung dazu. Trotzdem sind es nicht viele, wenn man die hohen Patientenzahlen bedenkt. Immerhin 200.000 Patienten werden jedes Jahr behandelt. Dr. Mamba hat sich diesen Arbeitsplatz ausgesucht, obwohl sie ehrlich zugibt, ihr Privatleben zu vermissen.
I'm sacrificing my time with my family.
Ich opfere Zeit, die ich mit meiner Familie verbringen könnte. Ich bin hier und sie sind in Pretoria, weit weg von mir. Und dann habe ich nur dieses winzige Bett statt des großen Zuhause. Aber ich beschwere mich nicht. Der Job macht Spaß, weil er sehr erfüllend ist.
I can't complain, seriously, because it's fulfilling.
Der Zug leistet auch Aufklärungsarbeit. Es geht um entscheidende Dinge, von HIV bis Zähneputzen. Kindern wird gezeigt, und in ländlichen Gebieten ist das für die Kleinen tatsächlich eine Premiere, wie man eine Zahnbürste richtig benutzt. In 70 Orten macht der Pelopepa jedes Jahr Station. Er ist eine Art Vorzeigeprojekt in Südafrika. Weltweit ist er bekannt für seine Dienstleistungen, für die innovative Idee, eine mobile Gesundheitsversorgung auch an weit entfernte Orte zu bringen. 2 Tage steht der Zug in Sanin, danach fährt er weiter in eine neue Gegend, wo genauso viele Menschen warten werden.
Seit einem Vierteljahrhundert fährt der Pelopepa, der Zug der Gesundheit, durch Südafrika, um medizinische Hilfe zu leisten. Das war eine Reportage von Jana Gent. Seit US-Präsident Donald Trump die Handelspolitik auf Protektionismus getrimmt hat, ist die schwere Krise des Freihandels auf der Welt für alle sichtbar. Gut möglich, dass nach Jahrzehnten des Zoll- und Grenzabbaus nun das globale Pendel wieder in die andere Richtung schlägt. Und doch, es gibt sie noch, die Fortschritte. Die EU und der südamerikanische Wirtschaftsblock Mercosur haben im Juni einen solchen Erfolg mit der Einigung auf die größte Freihandelszone der Welt erzielt. 2 Jahrzehnte hatten die schwierigen Verhandlungen gedauert. Doch auch mit der Einigung ist die Kritik an dem Abkommen nicht verstummt. In Europa, aber auch in Südamerika, wo sich der wirtschaftliche Horizont gerade verdunkelt. Viktoria Eklau über ein Abkommen unter Beschuss.
Argentinien erlebt derzeit turbulente Tage. Nach dem deutlichen Sieg des Peronisten Alberto Fernández bei den Vorwahlen am vergangenen Sonntag brach Anfang der Woche die Landeswährung Peso ein und verlor mehr als 25% ihres Werts. Preise für Lebensmittel und andere Produkte schnellten in die Höhe. Nur wenige Argentinier glauben momentan, dass Amtsinhaber Mauricio Macri das Ruder noch herumreißen und die Präsidentschaftswahl im Oktober gewinnen kann. Bei so viel Ungewissheit ist das Freihandelsabkommen mit der EU, das der wirtschaftsliberale Macri im Juni als Erfolg gefeiert hatte, in den Hintergrund getreten. Juan Negri, Politologe von der Universidad Torquato di Tella.
In den kommenden 4 Monaten bis zum voraussichtlichen Regierungswechsel wird sich die Wirtschaftslage vermutlich noch verschlechtern. In diesem Kontext hat das Abkommen zwischen Mercosur und der EU gerade keine Priorität.
Neben den Armen, mehr als einem Drittel der Gesellschaft und der unteren Mittelschicht, sind es kleine und mittlere Firmen, die besonders unter der andauernden Rezession leiden. Argentiniens mittelständische Industrie ist es auch, aus der am meisten Widerstand gegen das Freihandelsabkommen mit der EU zu erwarten ist. Ein Teil fürchtet die europäischen Industrieimporte, Politologe Juan Negri.
Argentiniens
Industrie ist ineffizient und kaum wettbewerbsfähig. Sie sieht sich als Verliererin des Abkommens. Traditionell steht der Industriesektor dem Peronismus nah. Macri dagegen wird von den wettbewerbsfähigen Agroexporteuren unterstützt, die am meisten von dem Freihandel mit der EU profitieren würden. Aber Macri ist geschwächt. Eine Ratifizierung des Abkommens wäre unter einem peronistischen Präsidenten Fernandes weniger wahrscheinlich.
Mitten in Argentiniens bewegtem Wahlkampf steht also noch in den Sternen, was mit dem Freihandelsvertrag in diesem Land passieren wird. Aus dem Nachbarland Brasilien waren am Donnerstag scharfe Töne zu hören. Falls in Argentinien die Peronisten gewinnen und eine Anti-Freihandelspolitik führen würden, werde Brasilien den Mercosur verlassen, drohte Paulo Guedes, Wirtschaftsminister des ultrarechten Präsidenten Jair Bolsonaro. Im größten Mercosur-Staat Brasilien erscheint eine Ratifizierung des Abkommens mit der EU heute wahrscheinlich. Mauro Rochlin, Wirtschaftswissenschaftler von der Hochschule Fundação Getúlio Vargas.
Apesar dele ter uma base pequena, você tem hoje uma coalizão.
Zwar verfügt der Präsident nur über eine kleine politische Basis im Parlament, aber es gibt eine Koalition rechter Parteien, die den Vorhaben Bolsonaros und seines ultraliberalen Wirtschaftsministers wohlgesonnen gegenübersteht. Das ist das Glück der Regierung. Im Kongress sollte das Abkommen mit der EU also auf keine größeren Probleme stoßen.
Jair Bolsonaro, ursprünglich kein Freihandelsverfechter, preist die Einigung mit den Europäern inzwischen als große Errungenschaft. Wirtschaftswissenschaftler Mauro Rochlin verweist dagegen auf die Risiken für die brasilianische Wirtschaft, zum Beispiel für die große Autoindustrie.
Die Einfuhrzölle für Autos aus der EU werden schrittweise gesenkt und in 15 Jahren ganz abgeschafft. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass die brasilianischen Autos bis dahin in der Lage sein werden, mit deutschen, französischen oder italienischen zu konkurrieren. Unsere Autos sind schlechter und zugleich teurer als die europäischen. Warum hat sich unsere Industrie denn bisher nicht angestrengt, wettbewerbsfähiger zu werden?
Nicht nur die Konkurrenz mit der europäischen Industrie sieht Mauro Rochlin als Gefahr, auch mögliche Hindernisse für brasilianische Landwirtschaftsexporte in die EU.
Zwar werden durch das Abkommen Handelshemmnisse abgebaut, aber einige unserer Agrarprodukte könnten auf andere Barrieren stoßen, vor allem die Pflanzenschutzanforderungen der EU. Diese sollen nicht selten den Marktzugang von Produkten aus anderen Ländern erschweren.
Im landwirtschaftlich geprägten Paraguay und in Uruguay gibt es weniger Bedenken gegen das Freihandelsabkommen als in Brasilien und Argentinien. Aus einem einfachen Grund, erklärt der argentinische Politologe Juan Negri.
Beide haben kaum Industrie. Da ist also kein einflussreicher Sektor, der ein Veto einlegen könnte. Argentinien hat nicht nur Industrie, sondern auch mächtige Gewerkschaften, von denen Widerstand zu erwarten ist. Dagegen herrscht in Paraguay und Uruguay überwiegend Enthusiasmus.
Südamerika und die Proteste gegen das Freihandelsabkommen mit der EU, Viktoria Eglau, über einen Vertrag in großer Gefahr. Gleich nach den Nachrichten folgt hier Campus und Karriere mit Manfred Götzke und dem Thema Unterrichtsausfall und schlechte Lernbedingungen. Was tun gegen den Lehrermangel? Sie können sich an der Sendung beteiligen unter 00800 4464 4464 oder per Mail an campus@deutschlandfunk.de. Bis hierhin am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.